Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Regime unter dem Hakenkreuz. Unter diesem Titel ist 1983 im ehemaligen Westberliner Sender RIAS die größte Rundfunkdokumentation zur NS-Geschichte ausgestrahlt worden. Autor war der Leiter des RIAS-Bildungsprogramms Manfred Rexin. Die 25-teilige Serie ist 2007 auch von der Bundeszentrale für politische Bildung als Audiopaket angeboten worden. Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes hören Sie jetzt die letzte Folge. Ein deutsches Trümmerfeld. Das Ende des Dritten Reiches. Von Manfred Rexin.
Nichts konnte dem Regime noch helfen. Unabwendbar war sein Zusammenbruch, als am 23. März 1945 im Münchner Hofbräuhaus noch einmal, zum letzten Mal, die nationalsozialistischen Führer Bayerns zusammenkamen. Hier hatte der Aufstieg des Adolf Hitler begonnen. In diesem Saal hatte er seine ersten Gefolgsleute gefunden. Und hierher war er immer wieder zurückgekehrt in den Jahren seiner Triumphe. Das war vorbei.
Die Rote Armee stand an der Oder. Sie hatte Schlesien besetzt. Reste der deutschen Truppen in Kurland und Ostpreußen waren abgeschnitten.
Im Westen hatten Amerikaner und Briten auf beiden Seiten des Rheins Fuß gefasst.
Das Spiel war aus, da half kein Singsang mehr. Haltet aus im Sturmgebraus, so sangen sie zu Beginn ihrer Kundgebung im Münchner Hofbräuhaus am 23. März 1945. Vom teuren, geliebten Vaterland war da in einer Liedstrophe die Rede.
Wie mit diesem Vaterland nun zu verfahren sei, das hatte Hitler gerade 4 Tage zuvor in einem schriftlichen Befehl an die militärischen Kommandostellen und an die Gauleiter und Reichsverteidigungskommissare unmissverständlich klargestellt.
Betrifft Zerstörungsmaßnahmen im Reichsgebiet. Der Kampf um die Existenz unseres Volkes zwingt auch innerhalb des Reichsgebietes zur Ausnutzung aller Mittel, die die Kampfkraft unseres Feindes schwächen und sein weiteres Vordringen behindern. Ich befehle alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören.
Eine solche Strategie der verbrannten Erde hatte das Regime seinen Truppen schon beim Rückzug aus Russland befohlen.
Wann immer und wo immer genug Zeit für das systematische Zerstörungswerk übrig geblieben war, hatten deutsche Verbände Wohnhäuser und Fabriken, Schulen und Brücken gesprengt, Eisenbahnschwellen aus dem Boden gerissen, Brunnen zugeschüttet, die Ernte auf den Feldern verbrannt.
Deutsche Städte und Landschaften waren gezeichnet vom Vernichtungswerk alliierter Bomberflotten. Im Februar erst hatten britische und amerikanische Kampfflugzeuge Dresden vernichtet.
Nun also sollten nach dem Willen Hitlers Wehrmacht, Partei und staatliche Behörden in Deutschland die Zerstörung vollenden.
Einwände seines Rüstungsministers Speer, das deutsche Volk werde jede Existenzmöglichkeit verlieren, hatte Hitler am 19. März barsch abgewiesen. Wörtlich sagte er, nach dem Zeugnis von Speer:
Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und dem stärkeren Ostvolk gehört ausschließlich die Zukunft. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen.
Zu den 4 Tage danach, am 23. März, im Hofbräuhaus versammelten NS-Führern aus München und Umgebung sprach der Staatssekretär des Propagandaministeriums und Goebbels Stellvertreter Dr. Werner Naumann. Im vertrauten Kreis der alten Kämpfer gab er sich offenherzig.
Die Situation ist nun inzwischen so kritisch und so ernst geworden, dass der Einsatz der gesamten nationalsozialistischen Aktivität vonnöten ist. Wir müssen heute, so wie in den besten Zeiten der Kampfzeit, die deutsche Bevölkerung und die Truppe mit einem ganz fanatischen Kampfgeist erfüllen. Denn allein die Erfüllung der Truppe, die heute an den Grenzen steht und kämpft, und der deutschen Bevölkerung mit diesem Geist ist die Voraussetzung des Sieges. Ich weiß, dass es heute sehr schwer ist für einen politischen Leiter draußen in einer Ortsgruppe, wenn er seinen Volksgenossen die Fragen beantworten soll, ob der Krieg denn noch einen Sinn habe, ob man denn nun überhaupt noch siegen könne. Nun seien die Russen doch 60 oder 70 Kilometer vor Berlin und im Westen haben sie schon einen Brückenkopf über den Rhein nach Osten hin, den Brückenkopf Rehmagen, der von Tag zu Tag sich erweitert. Und die Luftlage ist ja auch nicht besser geworden, sondern sie wird von Tag zu Tag schlimmer. Hat denn das noch einen Sinn? Wie stellt denn der Führer sich das vor? Müssen wir nicht kapitulieren? Müssen wir nicht nachgeben? Können wir den Krieg überhaupt noch siegreich zu Ende führen? Und so weiter und so weiter. Darauf ist eines zu antworten. Das, was der Führer in jeder Rede, in jeder Proklamation, in jeder Auseinandersetzung sagt, die Situation mag sein wie immer, eins kommt für uns nie in Frage. Kapitulieren niemals. Das kann auch nicht sein, Parteigenossen. Denn eine Kapitulation, wenn wir ihr zustimmen würden, wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe von uns selbst und mit der Aufgabe unseres gesamten deutschen Volkes.
Goebbels Staatssekretär konnte keine Waffen mehr versprechen, keine neuen Armeen, keine Hilfe von Verbündeten.
Mit Ausnahme des fernen Japan hatten alle Staaten, die in den ersten Jahren des Krieges Achsenpartner und Satelliten des Dritten Reiches gewesen waren, inzwischen die Waffen gestreckt und ihrerseits Deutschland den Krieg erklärt. Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, zuletzt Anfang März 1945 auch Finnland.
Doch die Propagandisten des Regimes redeten weiter vom Endsieg, wie Naumann in München.
Solange ich selbst noch an meinen Erfolg glaube, und das ist für uns hier in dem Saal Versammelte die Hauptsache, solange ich noch daran glaube, kann keine Situation so schlecht sein, dass sie durch tapferes Durchstehen am Ende nicht doch gebessert wird. Ich kann allerdings nur dann für den deutschen Sieg überzeugend eintreten, wenn ich persönlich nicht inzwischen zu Hause die Koffer gepackt habe, sondern selbst noch an den Sieg glaube. Nicht, wenn ich mit dem einen Auge immer schon nach hinten schaue, ob ich nicht einen Freund in der Schweiz oder unter den Amerikanern habe, sondern indem ich bedingungslos genauso wie am ersten Tag, an dem ich meinem Führer die Treue geschworen habe, an seinen Stern, an seinen Sieg und an sein Recht glaube, kämpfe und am Ende mit ihm es auch durchsetzen werde.
Im Juni 1944 hatte die letzte Phase des Krieges begonnen. Mit der Landung des westalliierten Expeditionsheeres an der Küste Nordfrankreichs.
Bald darauf war die Rote Armee mit überlegenen Kräften am Mittelabschnitt der Ostfront zu einer Offensive angetreten, die die sowjetischen Truppen binnen weniger Wochen an die Weichsel, vor die Tore Warschaus und zur Grenze Ostpreußens führte.
Ende Juli durchbrachen Amerikaner und Briten bei Avranches die deutschen Linien. Ihre motorisierten Verbände stießen weit nach Frankreich hinein, bald unterstützt von den Mitte August auch in Südfrankreich gelandeten westalliierten Truppen.
In der zweiten Novemberhälfte verließ Hitler sein ostpreußisches Hauptquartier, die Wolfschanze bei Rastenburg. Die Russen waren zu nahe. Er kehrte nach Berlin zurück, in die Reichskanzlei. Dort bereitete er mit seinen willfährigen Generälen eine Offensive gegen die westalliierten Streitkräfte vor, die inzwischen als erste deutsche Großstadt Aachen besetzt hatten. Ein von seinen Bewohnern zwangsweise geräumtes Trümmerfeld.
Die am frühen Morgen des 16. Dezember 1944 eröffnete Ardennenoffensive, der überraschende Angriff dreier deutscher Armeen in Belgien und im nördlichen Luxemburg, geriet nach Anfangserfolgen, die Amerikaner und Briten verwirrten, binnen 8 Tagen ins Stocken. Das Scheitern dieser letzten größeren Offensive der deutschen Wehrmacht im Westen war am 24. Dezember, am heiligen Abend des Jahres 1944, nicht mehr abzuleugnen.
An diesem Tag suchte der Chef des Oberkommandos des Heeres, Generaloberst Guderian, Hitler in seinem Führerhauptquartier auf, um ihm erneut die drohende Lage an der Ostfront vor Augen zu führen. Guderian berief sich auf Analysen, die sein Heeresspionageapparat, die von General Gehlen geleitete Abteilung Fremde Heere Ost, vorgelegt hatte.
Die Überlegenheit der Russen betrug an Infanterie 11:1, an Panzern 7:1, an Geschützen 20:1. Bewertete man den Gegner im Ganzen, so konnte man von einer mindestens 15-fachen Überlegenheit der Erdtruppen, von einer mindestens 20-fachen in der Luft sprechen, ohne sich einer Übertreibung schuldig zu machen.
Aber Hitler wischte die ihm vorgetragenen Analysen kurzerhand vom Tisch. Guderian, nach dem Krieg in seinen Erinnerungen eines Soldaten?
Er erklärte die Angaben der Abteilung Fremde Heere Ost für Bluff. Er behauptete, die russischen Schützenverbände seien höchstens 7000 Mann stark. Die Panzerverbände hätten keinen Panzer. »Das ist der größte Bluff seit Genghis Khan«, rief er aus. »Wer hat diesen Blödsinn ausgegraben?« Seit dem Attentat vom 20. Juli 1944 versuchte Hitler selbst im größten Stil zu bluffen. Er ließ Artilleriekorps aufstellen, die tatsächlich nur die Stärke von Brigaden hatten. Panzerbrigaden wurden aufgestellt, die zwei Abteilungen, also ein Regiment, stark waren. Die Panzerjägerbrigaden bestanden nur aus einer Abteilung. Nach meiner Ansicht hat er damit nur Verwirrung in der eigenen Heeresorganisation angerichtet, den Feind aber über unsere wahre Schwäche kaum hinweggetäuscht. Seine immer merkwürdiger werdende Mentalität ließ ihn nun vermuten, dass der Gegner ihm gleichfalls nur Täuschungen vorführe, Potemkinsche Dörfer, und dass in der Wirklichkeit die Russen voraussichtlich überhaupt nicht ernsthaft angreifen würden.
Ein Zeugnis solcher Selbsttäuschung und Täuschung anderer war die Rundfunkrede, die Hitler in der Silvesternacht 1944 hielt. Das letzte Aufgebot, der Volkssturm, halbwüchsige und alte Männer, unzureichend bewaffnet, das wurde da als neuer, machtvoller militärischer Faktor vorgeführt.
Tausende von Volkssturmbataillonen sind entstanden und im Entstehen begriffen. Divisionen über Divisionen sind neu aufgestellt. Volksartilleriekorps, Werfer- und Sturmgeschützbrigaden sowie Panzerverbände wurden aus dem Boden gestampft. Jagdgeschwader wieder aufgefrischt und mit neuen Maschinen versehen. Und vor allem die deutschen Fabriken haben durch die deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen Einmaliges geleistet. Ihnen, das darf ich heute aussprechen, schließen sich immer mehr jene denkenden Menschen anderer Völker an, die als Arbeitskräfte in Deutschland das Wesen unserer sozialen Gemeinschaft erfassen. So wurde, was immer unsere Gegner zerschlagen haben, mit übermenschlichem Fleiß und einem Heldenmut sondergleichen wieder aufgebaut. Und dies wird so lange geschehen, bis das Beginnen unserer Feinde eines Tages ein Ende findet. Der deutsche Geist und der deutsche Wille werden dies erzwingen. Das, meine Volksgenossen, wird einmal eingehen in die Geschichte als das Wunder des 20. Jahrhunderts.
Was Hitler im Dezember als Bluff von sich gewiesen, ungeachtet der Einreden seiner militärischen Berater, das begann am 12. Januar 1945 mit vernichtenden Feuerschlägen der sowjetischen Artillerie. Die Rote Armee trat in ihren Weichselbrückenköpfen und bald auch auf der gesamten 700 Kilometer langen Front von Memel bis zu den Karpaten zum Angriff an. Nach 8 Tagen bereits erreichte sie das oberschlesische Industriegebiet.
Sowjetische Panzer waren zwischen Frankfurt und Küstrin an der Oder angelangt, als die Deutschen zum letzten Mal Hitlers Stimme über den Rundfunk vernahmen, am 30. Januar. Er sprach aus der Reichskanzlei zum 12. Jahrestag seiner Machtergreifung und vergaß auch diesmal nicht den Fehlschlag des Attentats vom 20. Juli 1944 als Wink der Vorsehung zu feiern.
Dass mich der Allmächtige an diesem Tag beschützte, sehe ich als eine Bekräftigung des mir erteilten Auftrages an.
In der Propaganda, mit der das Regime seinen Machtverfall begleitete, war nun dauernd vom Allmächtigen, von der Vorsehung, von Gottes Wundern die Rede.
Wie es zu dieser Zeit in den Straßen der zerbombten Reichshauptstadt aussah, hat ein Tagebuchschreiber Matthias Menzel aufgezeichnet.
Der Bahnhof Friedrichstraße ist zum Umschlagplatz des deutschen Schicksals geworden. Verkohlt hängt das Gestänge in den Angeln, der ekle Oststurm pfeift frei durch das Skelett der Halle. Jeder neue Zug, der einläuft, wirft gestaltloses Elend auf die Bahnsteige. Unten im Vestibül hockt es übereinander, Familien aus Ostpreußen und Schlesien, aus Akademikerwohnungen und Bauernhäusern, aus Arbeitersiedlungen und Handwerkerquartieren. Die gleiche Hoffnungslosigkeit hat ihnen jedes Merkmal der Unterscheidung genommen. Nach den Kesseln mit der warmen Suppe drängen endlose Schlangen. Sie warten, stundenlang, oft Tage hindurch, auf Züge, die nicht abgehen, auf Ziele, die sinnlos geworden sind. Doch zum Warten fehlt die Sicherheit. Immer wieder treibt sie das jaulende Geheul der Fliegerwarnung mit Bündel und Sack in die Bunker und Keller.
Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird, und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken, Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen.
Hitler am 30. Januar 1945. Es war seine letzte öffentliche Rede über den Rundfunk. Danach war nur noch gelegentlich sein Propagandaminister Josef Goebbels zu vernehmen.
Er ließ Schreckensmeldungen verbreiten über das Schicksal deutscher Zivilisten in den von der Roten Armee besetzten Teilen des Reiches.
Auf ihrem langen, verlustreichen Vormarsch von der Wolga zur Weichsel und weiter zur Oder hatten die meisten sowjetischen Soldaten die Spuren und Zeugnisse der unbeschreiblichen Grausamkeiten gesehen, die ihren Landsleuten unter der Herrschaft des Hakenkreuzes widerfahren waren. Nachdem sie die Grenzen des Hitlerreiches überschritten hatten, errichtete die Rote Armee Schilder mit der Aufschrift:
Rotarmist, du stehst jetzt auf deutschem Boden. Die Stunde der Rache hat geschlagen.
Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg verfasste Flugblätter, in denen es hieß:
Deutschland ist eine Hexe. Wir sind in Deutschland. Die deutschen Städte brennen und ich bin glücklich darüber. Nicht nur Divisionen und Armeen marschieren auf Berlin. Die Leichen all der Unschuldigen aus den Massengräbern, Gräben und Schluchten marschieren auf Berlin. Die Kohlfelder von Majdanek und die Bäume von Witebsk, an denen die Deutschen ihre unglücklichen Opfer aufhängten, die Stiefel und Schuhe der in Majdanek erschossenen und vergasten Männer, Frauen und Kinder, sie alle marschieren nach Berlin. Der Tod klopft an die Türen der Joachimsthaler Straße. In der Kaiserallee, unter den Linden und in allen verfluchten Straßen dieser verfluchten Stadt. Wir werden Galgen in Berlin aufstellen. Ein eisiger Wind fegt durch die Straßen der Stadt. Aber es ist nicht die Eiseskälte, es ist das Entsetzen, das die Deutschen und ihre Weiber nach Westen treibt. Wir vergessen nichts. Wenn wir durch Pommern ziehen, haben wir das verwüstete, blutgetränkte Weißrussland vor Augen. Deutschland, es ist zu spät. Du kannst dich drehen und wenden und in deinem Todeskampf brüllen. Die Stunde der Rache hat geschlagen.
Noch vor dem Ende des Krieges wurde der sowjetischen Führung bewusst, dass Ausschreitungen gegen die deutsche Zivilbevölkerung, Morde, Vergewaltigungen, Plünderungen, ihre künftige Deutschlandpolitik stark belasten würden. Schon am 9. Februar warnte die Armeezeitung Roter Stern, Rache dürfe nicht blind, Zorn nicht unvernünftig sein.
In einem Anfall blinder Wut ist man fähig, eine Fabrik im eroberten Feindgebiet zu zerstören. Eine Fabrik, die für uns wertvoll sein kann.
Später, Mitte April, kritisierte die Pravda Ehrenburg. Es sei unmarxistisch und unklug, alle Deutschen als Unmenschen zu betrachten und zu behandeln.
Der Genosse Ehrenburg vereinfacht zu sehr.
Die Pravda berief sich auf einen vielzitierten Satz Stalins.
Die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt bestehen.
Dem NS-Regime kamen jedenfalls Meldungen über Racheakte an Deutschen in besetzten Gebieten sehr gelegen. Goebbels am 11. März in Görlitz, nicht weit von der schlesischen Front entfernt.
Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu großen Offensiven antreten werden, Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird.
Er habe, sagte der Propagandaminister in Görlitz, bei seinem Frontbesuch 14- und 15-jährige Hitlerjungen mit dem Eisernen Kreuz auf der Brust gesehen. Und das habe ihn in der Überzeugung bestärkt.
So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt.
Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Bein schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe.
11. März. 4 Tage, nachdem die Amerikaner über die unzerstörte Brücke von Rehmagen auf das Ostufer des Rheins vorgedrungen waren.
Reichsminister Dr. Goebbels sprach in Görlitz und an der niederschlesischen Front zu Schlesiens Freiheitskampf.
Die Flugplätze der Westalliierten waren jetzt so nah an das noch unbesetzte Reichsgebiet herangerückt, dass ihre Luftflotten fast pausenlos im Angriff waren.
Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlandemeldung. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ostkurs. Ein kleiner Bomberpulk im Raume von Rheine. Feindliche Jagdverbände im Raume von Bremen und südlich davon. Einzelne Jagdflugzeuge außerdem noch im Raume Oldenburg, südlich Twente, südlich Münster und im Raume von Cuxhaven. Ich wiederhole. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ost.
Und immer wieder Frontberichte, geliefert von Angehörigen der Propagandakompanien.
Ich stehe am Brennpunkt der Kämpfe dieser Tage. Es geht in diesem Kampf da hier vor uns nicht um Häuserblocks. Diesen Begriff als engeren Kampfraum gibt es für den Regimentskommandeur dieses hier im heroischen Kampf stehenden Regiments. Es geht um jedes einzelne Haus. Dann geht der Kampf nicht mehr um die Häuser, dann spielt es sich ab Wohnung zu Wohnung. Erbittert der überhaupt denkbare Nahkampf auf Treppenfluren, zwischen Schlaf- und Wohnzimmer und Küche, oftmals die Wohnung der Verwandten und Bekannten, der hier kämpfenden Soldaten und Volkssturmmänner.
Erfahrene Lanzer, die den Krieg seit Jahren mitgemacht hatten, verstanden es, sich solchem Wahnsinn zu entziehen. Aber halbe Kinder, fanatisierte Hitlerjungen, verfielen noch dem Bann der NS-Propaganda.
Als der Rote Meer an Lauern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Lauern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verfehlung in die Hauptkampflinie geschafft.
Danzig, nach dem Ersten Weltkrieg aus dem deutschen Staatsgebiet herausgelöst und als freie Stadt der Aufsicht des Völkerbundes unterstellt, Danzig hatte Hitler 1939 den Vorwand zum Angriff auf Polen geliefert.
Nun war der Krieg in die Straßen der Stadt zurückgekehrt.
Das folgende ist die Tonaufnahme eines Kriegsberichterstatters aus Danzig. Auf Tonband gesprochen zu einer Zeit, Mitte März, als der Landweg nach Westen bereits von sowjetischen Truppen unterbrochen war und Berichte der PK, der Propagandakompanien, nur noch über die Ostsee herausgeschafft werden konnten. Seinem PK-Bericht stellte der Reporter in Wehrmachtuniform eine Information für die Empfänger im Berliner Funkhaus vorweg.
Tag der Aufnahme 15.03.45. Thema: Aus dem Brückenkopf Danzig-Gotenhafen. Dieser Bericht verzichtet bewusst auf Einzelheiten, weil man bei dem langen Kurierweg niemals weiß, wann er in Berlin ankommen wird. Beginnt der Bericht. Danzig ist Frontstadt geworden und mit ihr die nahe Nachbarstadt Gotenhafen. Beides Häfen von überdurchschnittlicher Bedeutung. Der Gegner hat hier seinen Angriffsring in den letzten Wochen immer dichter zusammenziehen können, sodass er bereits seit Tagen mit seiner Artillerie in die beiden Städte hineinzieht.
Wie anders hatte dieser Krieg in Danzig begonnen, am 1. September 1939. Frühes Kindheitsbild, das ich mir einprägte, wie ich an diesem Tag, 4-jährig, neben meinen Eltern in einer großen Menschenmenge am Hafen von Neufahrwasser stand. In einiger Entfernung sahen wir die Schleswig-Holstein, ein deutsches Linienschiff, das die polnischen Stellungen auf der Westerplatte beschoss. Ich weiß, dass das tiefe Dröhnen der Schiffsgeschütze mich verstörte, aber die Erwachsenen lachten und trösteten den heulenden Jungen. Es sei doch alles ganz ungefährlich. Gegen die schweren Granaten der Schleswig-Holstein könne das schwache polnische Abwehrfeuer ohnehin nichts ausrichten. Und uns auf dem Hafenkai erreiche es gewiss nicht. Nach meiner Erinnerung war die Stimmung in der Menge am Hafen heiter, gelöst. Man flanierte auf und ab, erspähte am Himmel den nicht abreißenden Strom deutscher Kampfflugzeuge und beobachtete den Krieg wie aus einer Theaterloge. Nun, 5,5 Jahre später, saß niemand mehr als interessierter und distanzierter Zuschauer in einer Loge. Die Bewohner Danzigs waren zu Statisten auf einer verwüsteten Bühne geworden. Knapp 10-jährig lebte ich mit Mutter, Nachbarn und verwundeten Soldaten wochenlang im Keller des Hauses. Die Stadt lag unter pausenlosem Artilleriebeschuss. Jeder Aufstieg in die verlassenen Wohnungen war lebensgefährlich geworden. Nur nachts klang der Gefechtslärm leiser. Und zuletzt, als die Front ganz nah war, hörten wir von den sowjetischen Linien Lautsprecher mit dem monoton sich wiederholenden Aufruf: Deutsche, ergebt euch.
PK-Bericht vom 15. März 1945 aus Danzig.
Was die Bevölkerung bisher nur vom Hörensagen von den oberschlesischen Städten, von Breslau, Posen, Königsberg und vielen anderen kannte, hat ihr das Kriegsgeschehen fast über Nacht nun ebenfalls auferlegt. Nun schießt die feindliche Artillerie bereits in die Straßen. Nun setzen die sowjetischen Schützenbataillone und Panzerverbände bereits zum Stoß auf die Randgebiete an, jagen feindliche Tiefflieger mit Bordwaffen feuernd über die Häuser, stehen bei Tage die Qualmwolken und bei Nacht die Feuerscheine von Bränden am Horizont, hört man zu jeder Stunde das Dröhnen und Wummern der nahen Schlacht. Nun muss man sich noch mehr einschränken. Täglich gibt es neue Maßnahmen der Führung und neue Ereignisse, die das eiserne Band um den persönlichen Lebensbereich immer fester anziehen. Der Keller ist vielfach zur einzig möglichen Wohnstätte geworden. Die Trümmer auf dem Wege zur Arbeitsstelle oder zur Gemeinschaftsküche werden täglich mehr. Danzig unter dem Kanonendonner.
Bis Ende März hielten die Kämpfe um Danzig an.
Und auch nach der Besetzung der Stadt durch sowjetische Truppen gingen viele Gebäude in Flammen auf. Zu Beginn des Jahres 1945 noch ziemlich unversehrt, war die alte Hansestadt mit ihrem einzigartigen historischen Kolorit nun zu einem rauchenden Trümmerfeld geworden.
In Berlin dachte sich derweil das Propagandaministerium seine letzten Lügen aus. So die von den Wehrwölfen, von einer angeblich hinter den alliierten Fronten operierenden Untergrundbewegung vorwiegend junger Nazis.
Hier spricht der Sender Wehrwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Wir sind die Stimme der deutschen Freiheitskämpfer. Wir senden jeden Abend ab 19 Uhr wichtige Nachrichten vom deutschen Freiheitskampf auf der Welle 1339 Meter bei einer 24 Kilohertz. Wir brachten Meldungen vom Kampf unserer Wehrwölfe. Neue Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung. Design Musik.
Nachdem es einer mehrköpfigen Wehrwolf-Gruppe gelungen war, in das besetzte Aachen vorzudringen und den von den alliierten Besatzungsbehörden berufenen neuen Oberbürgermeister vor seinem Haus zu ermorden, zeigten sich alliierte Stäbe besorgt, fanatisierte Anhänger des Regimes könnten noch längere Zeit durch Anschläge aus dem Untergrund die Sicherheit der Besatzungstruppen gefährden.
Dies und die Vermutung, das Regime habe eine schwer einnehmbare Zuflucht, eine riesige Alpenfestung vorbereitet, um von dort aus die Feindseligkeiten auch nach dem Fall Berlins fortzusetzen, das hatte immerhin einige Wochen lang Einfluss auf die strategische Planung in General Eisenhowers Hauptquartier. Die alliierten Besorgnisse erwiesen sich als unbegründet. Es gab keine Alpenfestung. Aber wenn die Amerikaner nicht bereits im April rasch auf Berlin vorzurücken suchten, um die Reichshauptstadt vor den Sowjets zu besetzen, wenn sie vielmehr ihren Hauptstoß zunächst weiter südlich auf Leipzig und Jena zielen ließen, dann hatte das seine Ursachen auch in der skeptischen Annahme, zumindest einem Teil der Deutschen sei äußerster selbstmörderischer Fanatismus zuzutrauen.
Wie vor ihnen die Sowjets im Osten und Südosten Europas, so stießen nun auch während ihres Vormarsches westalliierte Truppen auf die Konzentrationslager des Dritten Reiches. Eisenhower in seinen Memoiren.
Am 12. April sah ich in der Nähe von Gotha zum ersten Mal ein Lager des Grauens. Ich bin niemals imstande gewesen, die Gefühle zu schildern, die mich überkamen, als ich zum ersten Mal ein so unbestreitbares Zeugnis für die Unmenschlichkeit der Nazis und dafür vor Augen hatte, dass sie sich über die primitivsten Gebote der Menschlichkeit in skrupelloser Weise hinwegsetzten. Bisher hatte ich nur gewusst, dass es Lager dieser Art gab. Alles andere kannte ich nur vom Hörensagen. Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick. Ich sah mir in dem Lager alles auf das Genaueste an, weil ich es für meine Pflicht hielt, mich so eingehend darüber zu informieren, dass ich jederzeit selbst Zeugnis über diese Dinge ablegen konnte, falls man daheim glauben sollte, die Berichte über die Unmenschlichkeit der Nazis seien reine Propaganda. Einige meiner Begleiter ertrugen den Anblick nicht lange. Ich hielt bis zuletzt aus, und sobald ich am Abend ins Hauptquartier zurückgekehrt war, telegrafierte ich nach Washington und London und drang bei den Regierungsstellen darauf, man solle sofort ohne weitere Umstände eine Reihe von Zeitungsredakteuren und Volksvertretern nach Deutschland schicken.
3 Tage später, am 15. April, kamen Reporter in das Konzentrationslager Bergen-Belsen im südlichen Teil der Lüneburger Heide. Sie sahen Leichenberge und die durch Hunger, Seuchen, Misshandlungen an den äußersten Rand menschlicher Existenz getriebenen Häftlinge.
Unter den Befreiten waren Frauen, Jüdinnen, die das Regime als Zwangsarbeiterinnen nach Auschwitz geschickt und später, als sowjetische Truppen sich der Todesfabrik näherten, in das Lager Bergen-Belsen verschleppt hatte. Nur wenige hatten die Kraft, vor den Mikrofonen der englischen Rundfunkgesellschaft BBC über ihr Schicksal zu berichten.
Hier spricht Charlotte Grunow, eine Berliner Jüdin. Genau vor zwei Jahren bin ich verhaftet worden und von der Gestapo mit 750 Leuten nach Auschwitz gebracht worden. Da wir ein arbeitsfähiger Transport waren, wurde ein großer Teil von uns gerettet. Gleich am Bahnhof wurde man sortiert in arbeitsfähig und in nicht arbeitsfähig. Frauen mit Kindern und Männer, die Krankheiten oder irgendwelche Gebrechen hatten, wurden auf Autos geladen, von denen wir nicht wussten, wohin sie fuhren. Im Lager selbst hörten wir dann erst, dass diese Leute alle in das Gas gegangen sind. Eine Sache, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht diesen schrecklich roten Himmel tagtäglich vor sich gesehen hat und gewusst hat, dass dort nicht nur kranke, sondern blühende junge Menschen, die ein kleines, winziges Fleckchen am Körper hatten, hingegangen sind. Jede Woche wurden sogenannte Sortierungen durchgeführt. Das war ein stundenlanger Appell. Die Leute mussten stundenlang vor den schrecklichen Blocks stehen. Dann kam der Arzt, Hauptsturmführer Mengele, und machte mit einer Handbewegung einem Leben, das ihm nicht gefiel, ein Ende. Er sortierte die Menschen nach Nummer 1 und Nummer 3 und Nummer 5. Sie mussten aus der Reihe treten, wurden auf Block 25 gebracht. Block 25 war der Todesblock. Von dort aus gingen die Menschen am Abend, wenn alles dunkel war, nur der Stacheldraht brannte, auf Autos geladen in den Kamin. Man hörte sie schrecklich schreien. Und dann war auf einmal Schluss und man sah hoch am Himmel eine blutrote Flagge aufsteigen.
Die Berliner Jüdin Charlotte Grunow sagte dem BBC-Reporter in Bergen-Belsen, sie wolle in die Welt hinausschreien, was sie erlebt hatte. Aber sie fürchte, dass man ihr nicht glauben werde.
Jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat. Und man musste zusehen, man war so verzweifelt, man ballte die Hände in der Tasche und konnte nichts dazu tun, weil man geknechtet und gefoltert war. Und nur, weil man als Jude nach Auschwitz gekommen ist, weil man das furchtbare Unglück hatte, als Jude geboren zu werden. Kein Verbrechen hat man weiter begangen, sondern nur als Jude ist man eben auf die Welt gekommen und als Jude ist man dort in den Kamin gegangen.
Eine Tonaufnahme der BBC aus Bergen-Belsen, aufgenommen am 15. April 1945.
Auch am Abend des Tages stiegen britische Flugzeuge auf, um ihre Spreng- und Brandbomben auf Berlin zu werfen.
Für die Bewohner der Reichshauptstadt löste dieser nächtliche Angriff den 375. Luftalarm seit Kriegsbeginn aus.
Und bevor noch der Morgen des 16. April graute, leitete an der Oder ein Feuerorkan aus 40.000 Geschützen die letzte sowjetische Großoffensive ein. Ihr Ziel? Berlin.
19. April. Die Briten an der Elbe bei Lauenburg, die Amerikaner in Leipzig.
Lautsprecherwagen verbreiteten ihre ersten Befehle an die Zivilbevölkerung.
Die Regierungsgewalt wird in Leipzig von den Amerikanern ausgeübt. Schießen aus dem Hinterhalt, Sabotage und Plündern sind verboten. Auf jedes dieser Verbrechen steht die Todesstrafe. Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelversorgung stehen unter unserem Schutz und Vorräte werden gleichmäßig und in gerechter Weise verteilt werden. Behalten Sie Ihre Lebensmittelkarten.
In Berlin ließ sich Josef Goebbels am Abend dieses 19. April über den Rundfunk vernehmen. Der Anlass? Hitlers 56. Geburtstag tags drauf.
Eine Woche zuvor war überraschend der amerikanische Präsident Roosevelt gestorben, für den Propagandaminister eine himmlische Fügung. Die gegnerische Koalition, das Kriegsbündnis von Westmächten und Sowjets, ohne Roosevelt werde es auseinanderfallen.
Die perverse Koalition zwischen Plutokratie und Bolschewismus ist im Zerbrechen. Das Haupt der feindlichen Verschwörung ist vom Schicksal zerschmettert worden.
Dasselbe Schicksal habe Hitler am 20. Juli 1944 überleben lassen.
Das deutsche Volk hat ihn geboren. Es hat ihn auf den Schild erhoben. Es hat ihn sich in freier Wahl zum Führer erkoren. Es kennt seine Werke des Friedens und es ist nun gewillt, seine ihm aufgezwungenen Werke des Krieges bis zum erfolgreichen Ende zu tragen und durchzuführen.
Am Tage nach Hitlers Geburtstag, am 21. April, waren die angreifenden sowjetischen Armeen schon so weit nach Westen vorgerückt, dass sie mit ihrer schweren Artillerie die Berliner Innenstadt beschießen konnten.
Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. Aus dieser Tatsache ergeben sich folgende Folgerungen. Erstens, alle zur Verteidigung der Reichshauptstadt eingeteilten Soldaten und Volkssturmmänner haben die ihnen befohlenen Plätze besetzt und nehmen, sobald sowjetische Panzer oder Truppen sich zeigen, sofort den Kampf auf.
Goebbels am 25. April.
Jeder Berliner ist für sein Haus und seine Wohnung selbst verantwortlich. Häuser und Wohnungen, die weiße Fahnen zeigen, haben kein Anrecht mehr auf Schutz und Gemeinschaftshilfe und werden dementsprechend behandelt werden. Von nun an werden wir gemeinsam mit der uns zur Verfügung stehenden bewaffneten Macht der sowjetischen Soldateska zeigen, dass Berlin sich auf ihren Angriff vorbereitet hat und fanatisch, hart und rücksichtslos zuschlagen wird.
Zu dieser Stunde hatten die sowjetischen Truppen bereits die Berliner Randbezirke besetzt. Die Stadt war völlig eingeschlossen.
BBC am Abend dieses 25. April.
East and West have met. At 20 minutes to 5 on Wednesday afternoon, April the 25th, 1945, American troops of General Bradley's 12th Army Group made contact with Soviet elements of Marshal Konev's 1st Ukrainian Army Group near the German town of Torgau on the Elbe.
Bei Torgau an der Elbe waren sie also zusammengetroffen. Amerikanische Einheiten aus der von General Bradley geführten 1. US-Armee und Vorhuten von Marschall Konevs 1. ukrainische Armee.
Dem britischen Premier Churchill war diese Begegnung an der Elbe wichtig genug, um selbst ans Mikrofon zu treten.
After long journeys, toils and victories across the lands and oceans, across so many deadly battlefields, the armies of the great allies have traversed Germany and have joined hands.
Nach langen Reisen, Mühen und Siegen, zu Lande und zu Wasser, hinweg über so viele tödliche Schlachtfelder, haben die Armeen der großen Verbündeten Deutschland durchquert und sich die Hand gereicht.
Und auch das geschah an diesem 25. April. In San Francisco eröffnete Roosevelts Nachfolger Harry S. Truman die Gründungskonferenz der Vereinten Nationen.
You members of this conference are to be architects of a better world. In your hands rests our future. By your labors at this conference, we shall know if suffering humanity is to achieve a just and lasting peace.
Sie, die Delegierten dieser Konferenz, sollen die Architekten einer besseren Welt sein. In ihren Händen ruht unsere Zukunft. Durch ihr Werk auf dieser Konferenz werden wir erfahren, ob für die leidende Menschheit ein gerechter und dauerhafter Frieden zu erreichen ist.
In der düsteren Szenerie des Bunkers unter der Reichskanzlei endete mit Hitler das Regime des Hakenkreuzes.
Nicht wie eine Wagner-Oper. Banaler, vulgärer. ohne jede Geste, die der Nachwelt Nachsicht nahelegen mochte. Vor seinem Selbstmord diktierte Hitler ein politisches Testament, mit dem er zwei seiner engsten Kumpane, Göring und Himmler, aus der Partei und allen Staatsämtern ausstieß, weil sie ohne sein Wissen und gegen seinen Willen Verbindungen zu den Alliierten aufgenommen hatten, um vielleicht doch noch ihre Haut zu retten. Im Übrigen zeugte auch dieses letzte Schriftstück Hitlers von seinem maßlosen, wütenden Hass gegen die Juden. Wie das erste Dokument seiner politischen Laufbahn, ein 1919 für seine Münchner Reichswehrvorgesetzten entworfener Text zur sogenannten Judenfrage. Zwischen dem ersten und dem letzten Dokument des Adolf Hitler lag die Spanne eines Vierteljahrhunderts. Und nichts hatte den Mann in all diesen Jahren so sehr beherrscht wie sein mörderischer antisemitischer Wahn.
Bevor Hitler am Nachmittag des 30. April 1945 Selbstmord beging, übertrug er die Staatsgeschäfte dem Großadmiral Dönitz. Der wollte dann tags drauf den Deutschen einreden, ihr Führer habe kämpfend den Heldentod erlitten.
Sein Leben war ein einziger Dienst für Deutschland. Sein Einsatz im Kampf gegen die bolschewistische Sturmflut galt darüber hinaus Europa und der gesamten Kulturwelt. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Im Bewusstsein der Verantwortung übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde.
Da war nicht mehr viel zu übernehmen. Den überwiegenden Teil des Reichsgebietes hatten die Sieger besetzt. Vorbereitungen für die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen waren längst getroffen.
In Berlin kapitulierten die Reste der deutschen Truppen am 2. Mai.
6 Tage vergingen noch, bis die deutsche Wehrmacht überall die Waffen streckte.
In London gab Winston Churchill am 8. Mai um 2 Uhr nachmittags die lange ersehnte Nachricht über den Rundfunk bekannt.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl.
Gestern Morgen um 2.41 Uhr unterzeichnete General Jodl, der Vertreter des deutschen Oberkommandos und des Großadmirals Dönitz, im Hauptquartier General Eisenhowers die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Land-, See- und Luftstreitkräfte vor dem alliierten Expeditionsheer und damit gleichzeitig vor dem sowjetischen Oberkommando.
Offiziell sollten alle Feindseligkeiten in Europa spätestens eine Minute nach Mitternacht enden.
In der Nacht vom 8. zum 9. Mai unterzeichneten die Vertreter des deutschen Oberkommandos, an ihrer Spitze der Feldmarschall Keitel, die Kapitulationsbedingungen ein zweites Mal im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst.
In Asien dauerte der Krieg noch länger als ein Vierteljahr. Er endete mit den 2 grellen Blitzen über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki. Fortan lebte die Welt in der Kenntnis neuer, unermesslicher Schrecken.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges war nicht der Beginn des Weltfriedens, wie die Völker bald schmerzlich erfuhren.
1940, als das Gewaltregime des Dritten Reiches noch unbesiegbar zu sein schien, hatte ein deutscher Emigrant, von Amerika aus über einen Bostoner Sender, die unterdrückten und bedrohten Nationen Europas aufgefordert, nicht zu verzagen. Hitlers Gewaltherrschaft sei zu brechen, ganz gewiss, Albert Einstein.
Weniger sicher ist es, ob der endlich errungene Friede eine gegen künftige Kriege Sicherheit bietende Organisation Europas oder aller Länder der Erde mit sich bringen wird. Nur dann, wenn dies erreicht wird, wird das unermessliche Leiden dieser Generation nicht vergeblich gewesen sein. Deshalb sollte jeder sich der Wahrheit bewusst sein. Befreiung ohne organisierte Sicherung der Freiheit für die Zukunft ist nur ein Aufschub.
Was Einstein und mit ihm viele vielerorts erhofft hatten, ein stabiles System dauerhafter Friedenssicherung und eine neue weltumspannende Organisation zur Bewahrung von Freiheit und Menschlichkeit, diese Hoffnung zerrann schon bald im Kalten Krieg zwischen den großen Mächten in Ost und West. Im Zeichen des Kalten Krieges und der wechselnden Konflikte, die ihm folgten, waren die Deutschen zur Teilung verurteilt. Auch das gehörte zu der harten Lektion, aus der sie zu lernen hatten, wohin blinder Glaube an den Führerstaat, imperiale Träume eines vermeintlichen Herrenvolkes und rassistische Wahnvorstellungen führten und verführten. Am Ende des ersten Jahrzehnts nationalsozialistischer Herrschaft, Anfang 1943, hatte ein deutscher Schriftsteller, Emigrant wie Einstein im amerikanischen Exil, Thomas Mann, in einer seiner Rundfunkreden an deutsche Hörer, als die von Anfang an vorgegebene innere Logik, als die Haupttriebkraft des Regimes, Hitlers Willen zum Krieg bezeichnet.
Alle sogenannten Verdienste, die das Regime sich um Deutschland erworben haben soll, nehmen ihr wahres Gesicht an im Licht dieses Ergebnisses. Sie werden dadurch ad absurdum geführt, auch für den, der verblendeterweise jemals etwas anderes darin sah als Betrug, Wahnsinn und Niedertracht. Man hört, Hitler habe Deutschland von der Arbeitslosigkeit befreit. Ja, durch die Aufrüstung zum Kriege. Nationalsozialismus, das heißt, die Lösung der sozialen Frage durch den Krieg. Man hört, er habe Deutschland geeinigt wie nie zuvor und den Sozialismus verwirklicht, indem er eine deutsche Volksgemeinschaft schuf. Diese Volksgemeinschaft war die Diktatur des Gesindels, ein scheußlicher Parteiterror, der eine moralische Verwüstung, einen Menschenverderb, eine Gewissensschändung, eine Zerstörung der natürlich ehrwürdigsten Bande mit sich brachte, wie nie ein Volk sie erlebt hat und der sich auf alles stützte, nur nicht auf das Gute im Menschen.
Thomas Manns zornige Empörung hatte eine Mehrheit der Deutschen 1943 gewiss nicht geteilt. Sie bedurften offenbar noch der bösen Erfahrung zweier weiterer Jahre, um zu begreifen, was es mit dem Regime des Hakenkreuzes auf sich hatte.
Am 10. November 1938, am Abend nach dem Pogrom, hatte Hitler in München vor Verlegern und Schriftleitern eine Rede gehalten, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt war. Er hatte seinen Zuhörern geschildert, wie man ein Volk zielbewusst auf einen Krieg vorbereitet. Und an einer Stelle hatte er, zur Erheiterung der Anwesenden, erwähnt, ein Kritiker habe ihm einmal vorgehalten, er, Hitler, riskiere den Untergang Deutschlands, worauf er erwidert habe:
Das deutsche Volk hat ein Degree mit den Römern bestanden. Das deutsche Volk hat die Völkerwanderung überstanden.
Das deutsche Volk hat einst die Kriege mit den Römern überstanden. Das deutsche Volk hat die Völkerwanderung überstanden. Das deutsche Volk hat dann die späteren großen Kämpfe des frühen und späten Mittelalters überstanden, die Glaubenskämpfe der neueren Zeit, den Dreißigjährigen Krieg, später die Napoleonischen Kriege, die Freiheitskriege. Es hat sogar einen Weltkrieg überstanden, sogar die Revolution. Es wird auch mich überstehen.
Die Napoleonischen Kriege, die Freiheitskriege, das Weltkrieg überstanden. Sogar die Revolution, es wird auch
mich. Die Deutschen haben ihn überstanden. Aber um welchen Preis?
Ein deutsches Trümmerfeld, das Ende des Dritten Reiches. Sie hörten ein Feature von Manfred Rexin. Mitwirkende waren als Sprecher Wilhelm Borchert, Wolfgang Kondrus, Heinz Giese, Bernd Ludwig und Manfred Rexin. Regie hatte Dietrich Auerbach. Eine Produktion des RIAS Berlin 1983.